Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Leute, es sind irgendwie, weiß ich nicht, wie soll ich den Podcast anfangen? Boah, ich bin einfach ein bisschen durch. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Podcast anfangen soll. Mir ist auch gerade noch so eine Sache passiert, wo ich manchmal nicht weiß, soll ich jetzt lachen oder weinen. Ich habe mich einfach fürs Lachen entschieden, weil das sind irgendwie so Dinge, wo ich mir denke, oh Mann, Warum? Die sind auch nicht wirklich schlimm. Ich war nur gerade noch mit einer Person spazieren und bin dann auf dem Rückweg noch schnell am Supermarkt vorbei, habe mir noch einen Quark geholt, weil irgendwie mein Einkaufsgame ist wieder überhaupt nicht on fleek und ich gehe gefühlt jeden zweiten Tag einkaufen und kaufe so drei Sachen. Auf jeden Fall hatte ich diese eine Packung Quark. Ja, mein einziger Job war es, diese Packung Quark einfach in der Hand zu halten auf dem Weg nach Hause. Und wisst ihr, was einfach 20 Meter vor meiner Haustür passiert ist? Dann ist mir diese Packung Quark einfach aus der Hand gefallen. Und dann ist die einfach aufgeplatzt. Und ich habe mich dazu entschieden, die 5-Sekunden-Regel anzuwenden, den oberen Teil vom Quark, der den Asphalt berührt hat, abzukratzen und diese Packung Quark dann wohl gleich noch zu verwenden. Aber ich dachte mir, was ist das? Also, das ist ja so manchmal so Situationen, wo man sich dann denkt, man da so steht und denkt, das ist doch jetzt gerade nicht ernsthaft passiert. Ich hatte das auch schon mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da sind mir nahezu alle Teller, die ich besitze, aus meinem Schrank rausgefallen und es lag ein riesiger Scherbenhaufen vor mir. Und Leute, glaubt mir, da dachte ich mir auch, das ist doch jetzt gerade nicht ernsthaft passiert. Oder kennt ihr solche Momente, wo man sich einfach so denkt, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Also Dinge, die natürlich nicht dramatisch sind, aber wo man einfach so da steht und denkt, nee, nicht wirklich jetzt, oder? Oder wenn man irgendwie was verschüttet oder keine Ahnung, so man denkt, nein, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Ja, und irgendwie ist es auch voll warm in meiner Wohnung und ich würde gerne das Fenster aufmachen, aber wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, dann ist es irgendwie doof, wenn das Fenster auf ist, weil hier tatsächlich sehr, sehr oft Blaulicht vorbeifährt und ich glaube, ja, man wird es dann halt hören auf der Aufnahme. Das ist halt auch irgendwie blöd. Deswegen, ja, suboptimale Bedingungen. Ich bin irgendwie ein bisschen, sagt man den Lulu? Ich weiß nicht genau, wann man dieses Wort verwendet. Auf jeden Fall. Ja, habt ihr Fragen gestellt und ich habe Antworten darauf. Deswegen drehen wir heute eine Q&A-Podcast-Folge. Genauer gesagt, drehen wir zwei Q&A-Podcast-Folgen. Wir starten heute mit Teil 1 rein und Teil 2, die Fortsetzung, folgt dann nächste Woche oder übernächste Woche. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ich werde heute auf jeden Fall beide Q&A-Folgen aufnehmen. Und die erste Frage, ihr habt auf jeden Fall sehr spannende Fragen gestellt. Also einmal Props an euch, an alle, die Fragen gestellt haben. Frage Nummer 1, was magst du an deinem Studium und was möchtest du damit machen? Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich studiere aktuell Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie an der Deutschen Sporthochschule in Köln, beziehungsweise man kann fast sagen, ich habe studiert, aber nur fast, denn ich hatte tatsächlich vor knapp einer Woche meinen allerletzten Tag in der Uni. Das heißt, ich habe alle Seminare, alle Vorlesungen, alle praktischen Kurse, whatever, wofür man in die Uni gehen muss, habe ich alle abgehakt und das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist das Thema Bachelorarbeit. Auch da habe ich schon über 20 Seiten geschrieben und plane, die noch bis Ende September dann jetzt auch abzugeben und dann Nägel mit Köpfen zu machen. Und dann darf ich mich Sportwissenschaftlerin nennen. Und was ich an meinem Studium mag, damit fangen wir mal an. Es ist tatsächlich wahnsinnig viel. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe ja ganz früher habe ich mal Grundschullehramt studiert, habe das dann abgebrochen und ich hatte keinen Plan B. Also ich hatte wirklich keinen Plan B. Ich wusste, okay, meine einzige Option ist eigentlich, ich will an die Sporthochschule. Ich will da studieren. Ich komme ja auch aus Köln und deswegen hat sich das eigentlich ganz gut getroffen, weil ich wollte auch wieder zurück nach Köln. Ich bin damals in eine andere Stadt gezogen fürs Studium. Es hat mir gar nicht gefallen. Also ich wollte unbedingt auch wieder zurück nach Köln und das hat alles sehr gut gepasst und ich war so froh, als ich da angenommen wurde. Also wirklich, das war, ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern. Und ja, das ist einfach, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Also für mich hat sich damals so ein riesengroßer Traum erfüllt, weil ich mir einfach dachte, boah, crazy, ich darf einfach jetzt an der Sporthochschule Sport studieren. So, wie krass ist das denn eigentlich? Und die Sporthochschule ist schon irgendwie auf eine Art und Weise besonders. Ich habe ja auch den Vergleich zu so einer ganz normalen Uni und eine Sporthochschule, oder die Sporthochschule ist einfach viel kleiner auch. Es ist ein ganz anderes Verhältnis zu den Dozenten. Also es ist viel persönlicher. Du bist eigentlich mit allen Dozenten per Du. Die sind ultra entspannt. Auch nur so Kontakt per Mail oder sowas. Ich habe am Anfang habe ich immer so geschrieben, sehr geehrter, bla. Und mit freundlichen Grüßen. Und dann kam man so zurück, ja, hi Julia, alles klar, machen wir so. Bis dann, so, ne? Also so, es ist einfach so eine total schöne Atmosphäre und es ist halt so wenig Hierarchie irgendwie. Also es ist schon einfach alles sehr, sehr schön und sehr, sehr eng. Und es ist halt auch cool, weil ich im Studium wahnsinnig oft aus meiner Komfortzone geholt wurde und andere neue Sportarten ausprobieren durfte beziehungsweise ausprobieren musste. Und es ist immer total interessant und spannend gewesen, weil man da immer sieht, dass man nur sehr, sehr spezifisch sportlich ist. Also das finde ich total verrückt, aber es gibt Sportarten, da bin ich wirklich, also das geht wirklich überhaupt nicht oder da fehlen einem einfach wirklich oder mir haben da auch wirklich die körperlichen Voraussetzungen für gefehlt. Und das war total interessant auch einfach zu sehen, wie spezifisch man tatsächlich nur sportlich ist. Also als Beispiel, denkt man jetzt so gar nicht, aber ich habe da echt gemerkt, eine so Schnellkraft habe ich null. Ich hatte zum Beispiel Schwimmen und dann mussten wir den Startsprung üben. Und bei dem Startsprung von so einem Startblock geht es ja darum, dass du wirklich schnell einfach vom Fleck kommst, ne? Und das kann ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Also der Dozent, der war auch immer sehr, da fehlt einfach ein bisschen der Speed. Und ich so, ja, was soll ich machen? Ich krieg's nicht hin. Natürlich kann man auch noch ein bisschen auf alles hintrainieren und so weiter. Aber ja, also zum Bestanden hat es auf jeden Fall gereicht. Aber das war wirklich so total cool. Und das finde ich auch echt cool, weil ich durfte so coole Sportarten ausprobieren. Also ich hatte jetzt in diesem Semester noch Golfen zum Beispiel. War eine super geile Erfahrung. Hätte ich niemals gedacht, dass Golfen so herausfordernd ist und so anstrengend ist. Weil ich war auch immer eine Person, die gesagt hat, ja, Golf, ach komm, das ist ja kein Sport, das ist ja so wie Schachspielen oder Dart oder so oder Billard. Nee, also das ist schon crazy. Also das ist schon, also das habe ich wirklich unterschätzt. Oder auch so Wasserspringen, so Turmspringen habe ich gemacht. Das war super cool. Ich habe Hockey gespielt, Tischtennis noch mal ein bisschen mehr gelernt, Leichtathletik, Turnen, Schwimmen hatten wir. Was noch eine generell so viel auch mit Tanzen und auch einfach so generell so andere Kurse mit so Wassergymnastik und dann so ein bisschen Richtung ja, Gesundheitssport, Kursangebote, was total cool war, dass wir einfach nochmal auch einen Kurs hatten und dann haben wir halt einmal beispielsweise nochmal Brennball gespielt. Das war so cool und ich mag einfach an dem Studium, dass das einfach so vielseitig ist und dass du auch so viel Praktisches hast, weil das einfach komplett cool ist, wenn du dir denkst, es gibt halt ja wirklich so viele, die irgendwas studieren und die sitzen einfach den ganzen Tag nur rum und müssen irgendwas lesen oder irgendwo zuhören und du hast halt dann noch so einen großen praktischen Anteil und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, so rückblickend. Und es war einfach cool, weil es auch einfach auf sportlicher Ebene teilweise wirklich nochmal herausfordernd war oder ne, einfach einen wirklich da nochmal aus der Komfortzone geholt hat. Und jetzt habe ich gerade schon echt lange auch über mein Studium geredet, aber ich bin auch echt ein bisschen sentimental geworden, als ich diesen letzten Unitag hatte, weil es für mich auch immer noch komplett surreal ist, wie gerade, also wie sich einfach gerade alles so entwickelt hat. Also das ist so komplett crazy. Keine Ahnung, wenn ich mir überlege, was ich einfach für ein Mensch war, als ich damals angefangen habe zu studieren. Also das ist irgendwie immer so total verrückt, wenn ich mir das so überlege. Ja, wie einfach damals so alles war, als ich angefangen habe zu studieren, so vor 3 Jahren. Und da war ich gefühlt noch so total klein und so voll das Baby irgendwie. Also ich weiß, das hat man damals auch nicht so wahrgenommen, aber so rückblickend, wenn ich jetzt überlege, wie mein Leben einfach heute aussieht, das ist total crazy. Und ich bin so, so dankbar, dass sich alles irgendwie so gefügt hat auch. Und Ja, das ist total crazy und da ist auch einfach so viel passiert generell. Ja, also was mich einfach wirklich auch als Menschen total geprägt hat und zu der Frage, was möchte ich damit machen? Also ich arbeite ja eigentlich schon auch aktuell damit, denn was auch noch eine Sache ist, die ich an den Sportwissenschaften an sich so schön finde, ist, dass es einfach eine Wissenschaft ist, die aber nicht so für sich steht, sondern die einfach aus ganz vielen verschiedenen Teilbereichen irgendwo besteht. Also du hast halt viel Psychologie drin, du hast aber auch ein bisschen Biologie drin, irgendwo ist es auch ein bisschen medizinisch, ne, viel Physiologie des Menschen. Es ist aber auch sehr praxisorientiert und auch gerade so, ne, wie leite ich irgendwas an, wie arbeite ich mit Menschen, gerade auch so dieser psychologischer Anteil, so wie arbeite ich mit Menschen, wie führe ich Gespräche und sowas alles ist ja auch wahnsinnig groß da drin. Ne, dann einfach dieser sportwissenschaftliche Anteil im Sinne von, ne, einfach so ein bisschen Theorie, auch wie arbeiten Muskeln und so weiter und so fort. Also es ist einfach ein sehr breit gefächerter Studiengang gewesen, von dem ich auch unfassbar viel mitnehmen konnte und mit dem ich ja auch größtenteils jetzt aktuell arbeite. Also ich meine, gerade ist so das Thema Krafttraining steht jetzt gerade nicht so im Fokus, aber das ist ja auch was, ne, wenn jetzt da bei einer Coaching-Kundin oder sowas Bedarf ist oder so, ne, dann nehmen wir das ja auch mit rein. Also das wird ja immer so ein bisschen individuell auch geschaut, okay, was brauchst du eigentlich gerade von mir im Coaching? Und natürlich bin ich da auch Ansprechpartnerin dann als Sportwissenschaftlerin, wenn du eben Fragen zum Training hast oder ne, auch generell so die Ernährung und um dann auch bestimmte körperliche Ziele zu erreichen, weil auch das ist ja was, was im Coaching beispielsweise schon auch relevant ist. Es geht nicht nur darum, dass du ein entspanntes Essverhalten bekommst, weil ein entspanntes Essverhalten alleine hilft dir überhaupt nicht, wenn du damit nicht deine körperlichen Ziele erreichst, beziehungsweise nicht deine körperlichen Ziele so in Einklang bringst mit deiner Gesundheit und mit deinem Wohlbefinden, dass du dich am Ende wirklich wohl in deinem Körper fühlst. Also es hängt ja auch alles sehr stark miteinander zusammen. Also ich arbeite gerade schon viel mit meinem Studium, deswegen ne, ist also diese Antwort auf die Frage, was möchtest du damit machen, das, was ich aktuell mache. Weil ich liebe das, was ich gerade tun darf. Ich liebe meine Arbeit. Ja, ich sehe, dass ich das gut kann, weil ich gute Resultate damit erziele. Und das Studium ist einfach da eine sehr, sehr schöne, ja, Ergänzung, will ich auch nicht sagen, weil das wertet das Studium wieder so ein bisschen ab. Aber ist einfach auch eine gute Basis, weil ich es schon auch irgendwo gut finde, einen Abschluss in dieser Richtung zu haben, wenn man damit arbeitet. Das soll nicht heißen, dass Leute, die irgendwie kein Studium, keine Ausbildung haben, keine Ahnung haben, weil davon gibt es auch genug. Es gibt aber andersrum genauso viele Leute, die halt auch keine Ahnung von irgendwelchen Dingen haben, was halt auch der Vorteil generell an einem wissenschaftlichen Studium ist, dass du dich mal mit Studien auseinandergesetzt hast, dass du gelernt hast, okay, wie interpretiere ich Studien, wie werte ich die aus, wie sind Studien überhaupt anzusehen, wie gehe ich überhaupt mit Studien um und das sind auch alles Dinge, die mir ja gerade schon bei dem helfen, was ich da tue. Und ja, damit wir hier heute nochmal vom Fleck kommen, würde ich sagen, ja, switchen wir oder springen wir hier mal zur nächsten Frage. Auch eine sehr spannende Frage. Warum haben, ja, soll ich das jetzt sagen? Ja, warum haben Mohr und Co. immer noch so viel Einfluss? Ich habe die Frage gelesen und dachte schon so, ja, es ist eine gute Frage. Ich finde es auch einfach komplett erschreckend, wie wenig Nachwirkung dieser Knall hatte, den es letztes Jahr gab. Oder war das Anfang des Jahres? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, so lange ist der tatsächlich auch noch gar nicht her. Aber wie wenig Nachwirkungen der hat, ne? Also wie schnell Leute einfach vergessen. Und wie geschickt es teilweise auch dann ja, im Marketing so ausgespielt wird. Also ich habe auch mit der H im High Protein, Low Bullshit Talk in unserer ersten neuen Folge nach unserer langen Folge, nach unserer langen Pause, habe ich auch mit ihr darüber so ein bisschen geredet. Also hört auf jeden Fall gerne auch mal in diese Folge dann rein. Ich glaube, was das Problem ist, ist, dass super viele einfach sehr, sehr wenig Ahnung haben und sehr, sehr unsicher sind. Und je weniger Ahnung ich habe, desto mehr Müll kann ich mir andrehen lassen. Und desto beeinflussbarer bin ich einfach in dem, was ich glaube. Und das Problem ist ja, dass das, was da erzählt wird, das hat ja auch einen Effekt. Also wenn ich jetzt ständig Lust auf Süßes habe und ich konsumiere erstmal viel Süßstoff, dann hilft mir das im ersten Moment dabei. Und ich denke im ersten Moment, boah, ist ja richtig geil, das läuft und ne, ich kann meine Lust auf Süßes befriedigen, ohne dass ich Kalorien zu mir nehme. Und ganz oft merke ich dann erst ein paar Wochen später, boah, irgendwie ist das doch nicht so und ne, irgendwie habe ich doch noch Essanfälle, irgendwie habe ich doch noch Heißhunger, irgendwie war das doch nicht so die Lösung und irgendwie merke ich auch, meiner Verdauung gefällt es vielleicht gar nicht so gut, aber vielleicht führe ich das auch gar nicht unbedingt dann darauf zurück, also ich glaube, das könnte vielleicht so ein Punkt sein und ich glaube einfach, dass viele Menschen auch sehr, sehr wenig reflektieren und dass das, was so extrem wichtig eigentlich ist, dass wir anfangen, alles, was wir irgendwo im Internet und auf Social Media sehen, dass wir anfangen, das zu reflektieren, weil wir so viel passiv konsumieren. Und genau das ist eigentlich der Fehler. Weil wenn wir anfangen, einfach passiv uns da so berieseln zu lassen von dem Content und wir fangen nicht an, das zu hinterfragen, dann übernehmen wir das irgendwann so. Und dann glauben wir irgendwann, dass Zucker böse ist. Und dann glauben wir irgendwann, dass Protein der wichtigste Makronährstoff ist. Und dann glauben wir irgendwann, dass es tatsächlich Lebensmittel gibt, die ungesund sind, auf die wir verzichten müssen. Dann glauben wir das irgendwann. Und ich glaube, das ist der größte Fehler oder eigentlich der größte Grund, warum die immer noch so viel Einfluss haben. Und das Schlimme ist ja, sie machen ja aus marketingtechnischer Sicht einfach sehr, sehr viel richtig. Also es ist verdammt gutes Marketing, wenn man das mal aus der Marketingperspektive betrachtet, weil sie ihrer Community auch immer sehr viel Honig ums Maul schmieren, sagen, ey, ne, ihr seid die Leute, die hier wissen, wie man ne, wirklich wissenschaftlich das Ganze angeht und ihr seid die Leute, die sind so schlau, weil ihr hört ja darauf, wozu es Studien gibt und so weiter und heben sich und ihre Community damit auf ein Podest und geben den Leuten das Gefühl, dass sie damit einfach den anderen ein bisschen was voraus und überlegen sind und das ist auch noch so ein Punkt, ne? Dadurch schaffst du natürlich so ein Gefühl von Gruppenzugehörigkeit, auch gerade durch diese ganzen Challenges. Dann gibt es hier WhatsApp-Gruppen, ne? Also du schaffst da schon auch ein sehr, sehr starkes Community-Gefühl. Alle haben ein Ziel, alle wollen gesünder werden und abnehmen und Kalorien sparen und Zucker reduzieren und Schritte sammeln und so. Und das ist natürlich auch noch was, wenn man einfach auch aus psychologischer Sicht da so ein bisschen rangeht, dass einfach auch, Zugehörigkeit, einfach auch so soziale Beziehungen und so weiter, dass das einfach auch ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und da spielen die einfach das Ganze alles sehr, sehr geschickt aus. Und ich glaube, das waren jetzt schon so ein paar Gründe, weswegen die einfach so viel Einfluss auch haben. Und sad story, aber es ist wohl so. Und es ist halt einfach immer, es ist immer leichter, so eine leichte Lösung zu verkaufen, weil es ist leichter zu sagen, ey, mach dir ein bisschen Geschmackspulver in deinen Quark oder mach einfach Proteinfasten und du hast keinen Heißhunger mehr und du nimmst sogar ab. Es ist immer leichter, das zu sagen, als zu sagen, ey, arbeite wirklich mal intensiv und nachhaltig an deinem Essverhalten. Schau wirklich mal genauer hin. Schau hin, was ist die Ursache? Schau hin, warum machst du bestimmte Verhaltensweisen? Warum hast du Angst vor Kalorien? Warum denkst du, Schokolade ist böse? Warum hast du Angst vor einer Zunahme? Warum hast du so eine enge Bindung an die Zahl auf der Waage? Ne? Du merkst, das hört sich einfach nicht sexy an, was ich hier jetzt gesagt habe. Das ist aber genau das, was wir zum Beispiel im Coaching machen, dass wir anfangen, genauer hinzuschauen, um wirklich die Ursachen zu lösen. Weil alles, was du mit diesen ganzen Süßstoffprodukten machst und mit diesen ganzen Proteinfastengedöns und so weiter und so fort, das ist eine Symptombekämpfung. Das ist eine Symptombekämpfung und keine nachhaltige Auflösung von deinem Problem in der Ursache. Und das ist genau das große Problem, weil sich Ursachenlösung einfach nicht so sexy anhört wie Symptombekämpfung. Weil Symptombekämpfung kannst du einfach verkaufen mit, ey, du machst einfach das, easy peasy und es läuft. Und Ursachenbekämpfung oder Ursachenauflösung ist einfach viel mehr Arbeit, ist dafür aber wirklich der nachhaltigere Ansatz und der nachhaltigere Weg, mit dem es dir dann wirklich nachhaltig gut tun kann und mit dem du wirklich auch langfristige, nachhaltige Freiheit und Lebensqualität dann erreichen wirst. Denn wenn ich beispielsweise sage, das hatte letztens eine Person in ihrer Story drin, ich kann mir jetzt hier ganz entspannt die Churros gönnen, weil ich weiß ja, wie ich überschüssige Pfunde wieder loswerden kann, so sinngemäß stand es in der Story. Das ist für mich maximale Freiheit, stand dabei. Und ich dachte mir so, das ist sehr, sehr schwierig, weil das ist ein slightly essgestörter Gedanke, um das mal so zu sagen. Denn wenn ich mir kalorienreiche Lebensmittel nur unter der Prämisse erlauben kann, dass ich ja weiß, ey, wenn das ansetzt, dann kann ich das auch wieder loswerden, weil ich weiß ja, wie und was ich tun muss, dann ist das schwierig. Dann ist das ein sehr, sehr schwieriger Gedanke und dann ist das keine Freiheit. Dann ist das keine Freiheit in deinem Essverhalten. Also Freiheit ist, wenn du einfach dein Leben genießen kannst, dir wenige Gedanken um Kalorien machst, du trotzdem bewusste Entscheidungen treffen kannst, du aber alle Lebensmittel essen kannst und du nicht ständig nur darüber nachdenkst, ob du jetzt zunimmst oder wie du abnimmst oder, ne, das ist eigentlich die wahre Freiheit, dass Essen und Kalorien bei dir nicht mehr so einen großen Stellenwert im Leben haben, dass es für dich einfach gar nicht mehr so ein Thema ist, dass das so nebenbei läuft, dass du natürlich zufrieden bist, auch mit dir und mit deinem Körper, dass das aber nicht nur dadurch funktioniert, dass Essen für dich so ein extrem großes Thema ist. Und das ist halt das, womit oder woran ich im Coaching mit meinen Coaching-Clients arbeite, dass du wirkliche Freiheit erlangst. Das ist nur eine Scheinfreiheit, die da durch den ganzen Süßstoff entsteht. Wirkliche Freiheit erlangst du, wenn du wirklich diese Ursachenbekämpfung betreibst. Und ja, Leute, was ist das hier für ein Q&A? Das wird ja hier endlos lang. Gut, dass ich das schon aufgeteilt habe in zwei. Aber das ist eben auch so eine große Sache, die mich einfach total aufregt, weil diese Symptombekämpfung da immer so stark in den Vordergrund gerückt wird. Und das, was du dadurch erreichst, das ist keine wahre Freiheit und das ist auch keine Ernährung ohne Verzicht oder whatever. Ernährung ohne Verzicht und wirkliche Freiheit, wirkliche Lebensqualität, die gibt es, wenn du die Ursachen löst. Und das ist das, was wir in allen meinen Produkten, aber vor allen Dingen eben natürlich auch in meinem One-on-One-Coaching als oberstes Ziel immer haben. Genau. So, nächste Frage. Wann isst du meist deine erste Mahlzeit? Das hat sich tatsächlich in den letzten Tagen ganz komisch alles verschoben. Also bisher konstant eigentlich das Ganze, die ganzen letzten, keine Ahnung, 4 Jahre durch oder so, habe ich eigentlich immer direkt nach dem Aufstehen gegessen. Also ich habe mich halt gewaschen. Nee, das stimmt gar nicht. Also ja, sagen wir das komplette letzte Jahr war das so mein Ablauf. Ich bin aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen und habe mir dann Frühstück gemacht und habe das dann gegessen. Also eigentlich quasi direkt nach dem Aufstehen. Und jetzt gerade hat sich eh mein ganzer Rhythmus so ein bisschen verschoben, weil ich mal zu den Personen gehört habe, die einfach um 4 Uhr morgens aufgestanden sind. Und jetzt denke ich mir so, hä? Das geht ja gerade gar nicht mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel schon 21 Uhr. Und ich nehme jetzt gerade hier noch den Podcast auf und werde auch gleich noch auf jeden Fall ganz gut was essen, weil sich bei mir irgendwie alles ein bisschen nach hinten verschoben hat. Und dadurch, dass ich jetzt auch relativ spät noch viel esse, habe ich jetzt halt morgens dann eigentlich nicht mehr so wirklich Hunger und esse dadurch meistens erst ein paar Stunden nach dem Aufstehen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das gerade so mache, weil ich mit Sicherheit sagen kann, dass das für meinen Körper gerade so passt und dass das gut ist. Es gab aber auch eine Zeit, da wäre das für mich wirklich die reinste Katastrophe gewesen. Gerade wenn du Essanfälle hast oder Heißhunger und so weiter, dann ist das das Letzte, was ich dir empfehlen würde. Dann ist immer meine ganz klare Empfehlung, eigentlich direkt morgens auch was frühstücken. Das ist so ein großer Gamechanger einfach bei Essanfällen und Heißhungerattacken. Wenn du da wirklich auch morgens morgens ein Frühstück integrierst, wenn du da schaust, dass du wirklich regelmäßig isst, weil ich gerade auch eher weniger Mahlzeiten esse und dadurch einfach größere Mahlzeiten wieder. Aber das ist was, was gerade einfach für mich sehr, sehr gut funktioniert, was für mich zum Beispiel vor 4, 5 Jahren, das hätte für mich überhaupt nicht funktioniert. Also da hätte ich den ganzen Tag lang nur über Essen nachgedacht. Ich hätte jeden Abend dann einen Essanfall gehabt, wenn ich das so gehandhabt hätte, wie ich das gerade handhabe. Und deswegen, ja, also ne, muss man da einfach zwangsläufig auch auf seinen eigenen Körper hören und schauen, was da gut funktioniert. Es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt beispielsweise meinen Coaching-Clients allen sagen, du isst dann, dann und dann, sondern es geht immer wirklich darum zu schauen, okay, was passt hier gerade für dich am allerbesten und was passt auch für deinen Körper am allerbesten. Ja, deswegen gerade ist halt alles so ein bisschen unstrukturierter bei mir, aber auf eine positive Art und Weise, weil diese Unstrukturiertheit gerade daraus resultiert, dass ich noch mal mehr auf meinen Körper höre, als ich es jemals in den letzten Jahren getan habe. Und ich gerade auch vom Tagesablauf her mir das einfach sehr, sehr gut so, ja, ich wollte schon sagen, erlauben kann. Das ist auch irgendwie falsch. Nur ich bin halt gerade sehr, sehr frei in meinem ganzen Tagesablauf, weil ich jetzt keine Veranstaltung in der Uni mehr habe und weil ich ja selbstständig arbeite. Und das heißt, mein Tag ist einfach gerade komplett strukturlos, was ich das erste Mal in meinem Leben gefühlt als wirklich positiv assoziieren kann, dass ich gerade keine Struktur habe. Und da habe ich auch im High Protein Low Bullshit Talk ein bisschen mehr drüber gesprochen, über das generelle Thema spontan sein und so weiter. Also hört euch die Folge auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Und dann war noch eine Frage, die ich auf jeden Fall jetzt noch hier mit reinnehmen möchte, zum Thema schlechtes Gewissen beim Fitness-Hype nicht mitzumachen. Wobei ich gerade die Frage, ich habe es mir hier notiert, aber irgendwie fehlt da, glaube ich, ein kleiner Zusatz. Also, was tun gegen schlechtes Gewissen bei dem Fitness-Hype nicht mitzumachen, wäre gesund? Fragezeichen. Ich finde die Frage sehr, sehr spannend, weil man muss sich da ja zuerst mal fragen, was verstehst du unter dem Fitness-Hype? Also was ist für dich der Fitness-Hype, beziehungsweise was bedeutet für dich überhaupt Fitness? Weil das, was gerade auf Social Media als Fitness verkauft wird, Leute, das hat einfach nichts mehr mit Fitness zu tun. Bei Fitness geht es um körperliche Leistungsfähigkeit. Und was gerade als Fitness-Lifestyle verkauft wird, da geht es einfach darum, so auszusehen, als wäre man irgendwie körperlich fit, auch wenn man das vielleicht gar nicht ist. Weil Proteinfasten und Schritte sammeln, das trägt nicht dazu bei, dass du deine körperliche Leistungsfähigkeit steigerst. Mm-mm, absolut nicht. Das ist eher, das ist wirklich eigentlich Anti-Fitness, Anti-Fitness-Lifestyle. Also das ist, da muss man erstmal überlegen, okay, was verstehe ich persönlich auch überhaupt unter Fitness? Und dann, Thema wäre gesund. Auch eine spannende Frage, denn im Endeffekt ist ja das gesund, was dir am Ende des Tages wirklich gut tut. Also das ist ja auch beispielsweise damals der Grund gewesen, warum ich Healthy ins Leben gerufen habe. Das kannst du auch bald als komplette Videobibliothek erwerben, wo es halt wirklich ganz viel Input gibt. Ich hätte daraus 10 verschiedene Online-Kurse machen können und ne, du kriegst das alles in einem richtig geilen Angebot dann am Ende. Da geht es ja wirklich darum, wie du deinen, wie du quasi healthy and happy wirst. Also ne, dieses healthy setzt sich aus healthy and happy zusammen. Und da geht es ja auch ganz viel darum, wie findest du hier wirklich deinen persönlichen, eigenen, gesunden, meinetwegen Fitness-Lifestyle. Also wie schaffst du es wirklich, dass du einen Lifestyle für dich findest, der dich gesund und glücklich macht? Denn ein gesunder Lifestyle, der dich nicht glücklich macht, ist nicht gesund. Und ja, ein glücklicher Lifestyle, der dich nicht gesund macht, ist nicht gesund. Ist nicht glücklich? Naja, nee, andersrum geht es nicht so gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Also gerade wenn es darum geht, einen gesunden Lifestyle zu haben, dann ist dieses Glücklichsein oder dieses, ne, einfach, dass es dir damit vor allen Dingen auch mental gut geht, wahnsinnig, wahnsinnig essentiell. Das ist die Basis. Also wirklich, dass es dir mit dem, was du tust, gut geht, dass du da Spaß dran hast, dass du dich damit nicht stresst. Das ist Grundvoraussetzung, damit dieser Lifestyle irgendwie gesund sein kann. Und deswegen macht es gar keinen Sinn eigentlich, ein schlechtes Gewissen zu haben, da nicht mitzumachen, wenn du sagst, ey, das ist für mich gerade viel gesünder, das eben auf eine andere Art und Weise zu machen. Und im Endeffekt gibt es ja auch nicht diesen einen Fitness-Lifestyle, nur weil es uns auf Social Media irgendwie so suggeriert wird, dass es nur diesen einen Fitness-Lifestyle gibt. Muss es ja nicht heißen, dass es tatsächlich nur diesen einen Fitness-Lifestyle gibt, denn ich bin immer mehr der Auffassung und kann es auch ganz klar sagen, dass jede Person ihren eigenen Fitness-Lifestyle finden muss. Betonung auf muss. Du musst deinen eigenen Fitness-Lifestyle finden, denn ansonsten ist das nur ein Lifestyle, weil, also wenn du Dinge einfach nur kopierst von anderen, dann ist nicht garantiert, dass das wirklich zu deiner eigenen Fitness und zu deiner eigenen Gesundheit auch wirklich beiträgt. Und deswegen nochmal, es ist so, so wichtig, dass du aufhörst, diesen ganzen Hypes und, einfach diesen ganzen Input auf Social Media blind hinterherzurennen und blind zu kopieren, was andere machen. Denn du wirst deinen eigenen gesunden Fitness-Lifestyle nur finden, wenn du anfängst zu checken, was tut mir gerade eigentlich gut, was macht mich glücklich und was ist deswegen für mich tatsächlich gesund. Und das ist dein eigener Fitness-Lifestyle, ganz egal wie der aussieht. Ganz egal, ob der komplett konträr aussieht zu irgendwelchen Fitfluencern. Wenn das für dich gesund ist, dann ist das dein persönlicher, maximal gesunder Fitness-Lifestyle. Und damit werde ich das erste Q&A jetzt auch beenden. Im zweiten Q&A gibt es beispielsweise die Antworten auf die Frage, wie du dich besser für Routinen motivieren kannst, bis sie in Gewohnheiten übergehen. Es gibt die besten Übungen für den Bauch, Leute, schaltet ein. Und spannende Frage auch, warum ich keine Kooperation mache. Ob ich alle Anfragen absage? Die Antworten gibt es im zweiten Q&A-Teil, schaltet auf jeden Fall ein. Send mir gerne eine Nachricht, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du öfter Q&A-Folgen wieder haben möchtest. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, falls dir die Folge gefallen hat, dann lass dem Podcast wie immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr dolle freuen, weil du ja mir damit einfach zeigst und auf Spotify vor allen Dingen zeigst, dass der Podcast cool ist und der dann einfach ein bisschen besser auch gefeatured wird, was natürlich cool wäre, um einfach ein paar mehr Menschen zu erreichen. Und genau, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Habt ihr ganz so lieb. Mach's gut. Ciao, ciao.